Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 105. Oder Mirazar. Wer hat nicht schon mal die ein oder andere Stunde damit verbracht, in Karten-Apps Satellitenbilder anzuschauen? Aus dieser Faszination ist sogar ein ganzes Spielprinzip entstanden. Geoguesser. Man bekommt ein zufälliges Foto von einem Ort irgendwo auf der Erde gezeigt und muss dann erraten, wo das ist. Möglich ist das nur, weil unsere Satellitenbilder so gut sind. Und die besten kommen vom DLR. 2022 haben wir uns bereits die Geschichte der Erdbeobachtung in einer Podcast-Folge angeschaut. Seitdem hat sich einiges getan. Die entscheidende Frage ist heute, wie baut man eine Nachfolgemission zu Tandem X, die noch präziser ist, ohne dass die Kosten explodieren? Und die Antwort lautet Mirazar, aber der Reihe nach. Wir erinnern uns.
Das Konzept von Tandem X besteht aus diesen zwei Satelliten, die senden und empfangen, und die sind fast baugleich.
Das ist Alberto Moreira, Institutsdirektor für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme beim DLR und der Mann hinter Tandem X.
Dann würden wir eine bessere Genauigkeit erreichen wollen, dann brauchen wir 3 oder 4 Satelliten und das wird sehr teuer.
Ja, teuer ist nicht gut. Und darum hatte man die Idee,
dass wir nur einen Sendersatellit verwenden und mehrere Empfängersatelliten, die auch Informationsflug fliegen. Und diese Empfänger, die dann quasi das reflektierte Signal von der Erde empfangen, schicken die Signale zurück zu den Hauptsatellit. Und er sorgt dafür, dass alle diese Daten, also von den Hauptsatelliten, aber auch von den Empfängersatelliten, zu einer Bodenstation auf der Erde übertragen werden.
Dabei verwendet man für Tandem X
das Verfahren der Interferometrie. Das ist das genaueste Verfahren, was man kennt aus der Physik, wo man nicht nur mit Amplitudendaten arbeitet, aber auch mit der Phase von dem Signal.
Und die fliegen nun auch schon?
15 Jahren, immer noch, liefern Bilder hervorragende Qualität. Und die erste Version von diesem globalen Geländemodell wurde 2016 erstellt. Und seitdem sind wir dabei, immer neuere Versionen von diesen Topografie so zur Verfügung zu stellen, dadurch bedingt, dass die Topografie der Erde ständig sich verändert.
Heute haben wir
Bilder aus dem Weltall mit Metergenauigkeit. Wenn Sie mit Google Earth arbeiten, sieht man Häuser mit Metergenauigkeit oder besser. Man kann auch navigieren mit dem Handy mit Metergenauigkeit. Die beste Topografie, also das beste Geländemodell, was man hat global, ist das von Tandem X. Und wir haben ein Raster von 12 Meter.
Wir schauen natürlich mit ganz unterschiedlichen Methoden auf die Erde. Stefan Dech leitet das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum beim DLR.
Klassisch und bekannt ist natürlich seit vielen Jahrzehnten flugzeuggestützte Fernerkundung. Das heißt, Sie schrauben an die Unterseite eines Flugzeugs ein entsprechendes Kamerasystem oder was auch immer das für ein Sensor ist und fliegen über ein Gebiet, planen das dann im Voraus entsprechend und nehmen dann die Daten auf, die dann anschließend verarbeitet werden in den Rechenzentren oder zu Hause. Das ist also ein bisschen aufwendiger, weil es setzt eine gewisse Planung voraus.
Drohnen, wie wir erst vor kurzem gelernt haben, spielen eine immer größere Rolle.
Ja, daneben gibt es natürlich auch noch Drohnen, ganz aktuell. Für eine Vielzahl von neuen Anwendungen werden Drohnen eingesetzt. Aber es gibt auch ganz exotische Geschichten, vom Zeppelin aus Daten aufzuzeichnen oder auch vom Helikopter natürlich bei Umweltkatastrophen oder sowas. Also alles, was fliegt, kann man letztlich nutzen, um Sensorinstrumente zu positionieren, dann Daten aufzuzeichnen und entsprechend zu verarbeiten.
Vor allem schauen wir heute mehr denn je mit Satelliten auf die Erde. Denn das ist einfacher
und in Anführungszeichen operativer. Und deswegen werden seit vielen Jahren auch für unterschiedliche Zwecke satellitengestützte Systeme eingesetzt. Die fliegen auf unterschiedlichen Erdumlaufbahnen, Orbits, sagen wir dazu. Normalerweise sind das in der Regel niedrig fliegende Satelliten, so 800, 600, 700 Kilometer Höhe etwa. Und die umlaufen die Erde in sogenannten polnahen Bahnen, also ganz leicht geneigt an den Polen vorbeifliegend. Und damit können wir natürlich sehr regelmäßig Daten aufzeichnen.
Das klingt so, als könnten wir jeden Zentimeter der Erde beobachten.
Ja, das klingt so, ist aber natürlich in der Praxis trotz allem Fortschritt immer noch nicht so. Für die Meteorologen technische Fernerkundung. Das ist ja etwas, was unseren Alltag seit vielen Jahrzehnten bestimmt. Wir sind es gewohnt, gute Wettervorhersagen zu bekommen. Und da gehen natürlich auch ganz entscheidend die Daten von Erdbeobachtungssatelliten ein. Und diese Satelliten fliegen in aller Regel in sogenannten geostationären Orbits. Das heißt, sie sind ungefähr 36.000 Kilometer von der Erde entfernt und drehen sich einmal um die Erde in gleicher Geschwindigkeit, wie die Erde sich um sich selbst dreht. Deswegen werden sie fälschlicherweise geostationär genannt. Natürlich sind die nicht stationär, die fliegen auch um die Erde, aber eben genau in der gleichen Umlaufgeschwindigkeit wie die Eigendrehung der Erde. Und das hat einen tollen Vorteil, dass diese Satelliten quasi immer die Erdscheibe komplett sehen und zwar immer mit dem gleichen Ausschnitt. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel das Europabild sieht, wenn man die ganze Erde da sieht, die wir abends dann bekommen für die Wettervorhersage, dann wäre da also Afrika drauf, Europa drauf. Aber wir sehen nicht die USA, wir sehen nicht Nordamerika, wir sehen nicht Australien. Dazu brauchen sie dann wieder an anderen Stellen über dem Äquator andere geostationäre Satelliten und so ein Netz gibt es. Das sind dann 4, 5 verschiedene operative Satelliten, die dann das ganze Erdfeld sozusagen abdecken. Nachteil dabei ist, was man sich leicht vorstellen kann, wenn man diese Erdscheibe sieht, die Pole sehen sie nicht. Sie können natürlich nicht über den Polen so einen geostationären Satellit betreiben, dann wird er runterfallen. Also braucht man da polar umlaufende Systeme. Und das sind dann wieder die niedrig fliegenden Satelliten, die umkreisen die Erde, aber die sind natürlich nicht so häufig da wie ein geostationärer Satellit. Geostationär kann praktisch alle 5 Minuten Aufnahmen machen. Ein polar umlaufender Satellit kommt alle 100, 110 Minuten, fliegt er über die Pole. Und dann muss man halt Daten sammeln und überwarten, bis die drüber geflogen sind. Und so sammelt man die Daten. Und je nach Aufnahmesystem und je nach technischer Auslegung hat man die Wahl, entweder sehe ich sehr oft ein Gebiet auf der Erde, dann ist die räumliche Auflösung entsprechend gering. Oder ich sehe das Gebiet nicht sehr oft und dann kann ich aber sehr, sehr hohe Bildschärfen erzeugen. Und das alles hat zur Folge, dass man zwar nahezu jedes Gebiet der Erde immer wieder regelmäßig sieht, sogar einmal pro Tag, aber dann eben auch abhängig ist von welchem Flugsystem man nutzt, polar umlaufend, geostationär. Und dann kommen noch andere Dinge dazu, wie die Wolkenbedeckung.
Und deswegen würden die Forscherinnen und Forscher sich wünschen,
dass man diese höchst- oder hoch aufgelösten Daten, ich sage mal alles, was besser als 1 Meter ist oder so, wo man wirklich sehr detailscharf aus dem Weltraum Objekte erkennen kann, diese Daten hätte man in der Regel gerne öfter. Da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen, Fragestellungen, wo das gut wäre. Aber da geht die Richtung auch schon hin. Das ist auch ein spezieller Markt, wo private Firmen momentan zunehmend aktiv sind. Und die Anzahl der Satelliten, die solche Fähigkeiten haben, die nimmt zu. Deswegen wird das auch in den nächsten Jahren noch entsprechend wachsen.
Ja, wir wissen, was die WissenschaftlerInnen wollen. Daten, Daten, Daten.
Hinter jedem einzelnen Bildpunkt, also wir sprechen von den Pixeln, liegt letztlich eine ganz belastbare geophysikalische oder physikalische Größe. Eine Temperatur, ein Indexwert oder was auch immer man sich vorstellen mag. Und zu jedem dieser Werte können wir auch einen Fehlerbalken angeben. Diese ganzen Messpunkte kann man dann aber zu Bildern kombinieren. Und diese Bilder zeigen einfach den Raum in seiner Abhängigkeit, in seiner Komplexität. Und das ist wieder eine Ebene, die auch die Öffentlichkeit und auch die Politik sofort begreifen kann. Weil der alte Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, der gilt auch hier.
Für wirklich gute topografische Karten braucht man ganz exakte Messungen, denn
dieses Bild von Google Earth, der muss auf eine Karte projiziert werden. Und dafür braucht man die Topografie, um diese Verzerrungen durch die Geometrie von den Satelliten zu korrigieren. Also wenn man Bergen oder Höhen hat, das verzerrte dann die Karte und durch die Kenntnisse der Topografie lassen sich diese Fehler korrigieren.
Genauso wichtig
ist, dass wir eine Vielzahl von Anwendungen haben, wo wir diese Informationen brauchen. Angefangen mit Infrastrukturplanung. Sie wollen Brücken bauen, Gebäude, Stadtplanung. Da brauchen wir diese genaue Topografie.
Das geht weiter mit
Forstwirtschaft. Wir wollen wissen, wie die Bäume wachsen über die Jahre, wie viele Meter, um das genauer vorherzusehen. Dann wollen wir auch in der Agrarwirtschaft den Wachstum von den Pflanzen sehen und die Ernte genauer vorherzusagen oder den Zeitpunkt von der Ernte auch genauer vorherzusehen.
Bis hin zu Phänomenen wie
Eisschmelzen in den Polkappen oder in den Gletscher. Da brauchen wir die Information von Volumen und um das zu haben, brauchen wir auch die Veränderung der Eisschmelze in der Höhe und dafür ist auch die Topografie notwendig.
Wer jetzt sagt, naja, aber muss das unbedingt so präzise sein? Dem können wir nur zurufen.
Stellen Sie sich vor, Sie würden heute noch wie vor 20 Jahren mit etwa 5 bis 10 Meter Genauigkeit navigieren. Dann ist am Anfang von der Navigation ist immer vorgekommen, dass man an der falschen Straße war, wenn man im Stadtbereich war. Und diese Problematik, dass man die Daten nicht so genau geokodieren kann, auf eine Karte hochpräzis projizieren kann, das liegt vor auf globaler Ebene.
Für lokale Karten sind Flugzeugaufnahmen genauer. Aber wir sprechen hier von einer globalen Perspektive.
Topografische Karten, die lokal sehr genauer sind, durch Aufnahme mit Flugzeugen. Aber global brauchen wir dringend diese Daten.
Wenn man ehrlich ist, müsste man sagen,
jede Art von Anwendung würde davon profitieren, sei es in Infrastrukturplanung, Forstwirtschaft, Precision Farming in der Agrikultur bis hin in Anwendung für Klimaforschung und so weiter.
Und wie häufig brauchen wir diese Messung?
Global brauchen wir nicht so häufig, weil insgesamt verändert sich manchen Teil der Erde fast kaum in der Topografie. Aber dann lokal brauchen wir zu bestimmten Gebieten sehr häufig. Und dann zuerst mal mit einer Nachfolgemission wollen wir nicht nur das globale Geländemodell mit besserer Genauigkeit erstellen, aber auch lokal häufig, also in Wochenrhythmus bestimmte Gebiete, wo sich etwas sehr schnell verändert, auch abbilden.
Um die Nachfolgemission möglich zu machen, hat man sich beim DLR Gedanken gemacht und
verschiedene Konzepte für eine Nachfolgemission untersucht. Und natürlich, wenn wir eine bessere Genauigkeit wollen, brauchen wir nicht nur 2 Satelliten, wir brauchen 3, 4, je mehr Satelliten wir haben, Informationsflug, desto genauer.
Das bedeutet aber auch, die
Kosten steigen dann proportional zu der Anzahl von Satelliten, deshalb haben wir uns ein neues Konzept erarbeitet, das ist auch patentiert vom DLR, mit dem man diese Topografie mit viel besserer Genauigkeit durchführen kann, ohne dass eine Kostenexplosion stattfindet.
Man will also
mit 3 bis 4 Satelliten dann arbeiten und dafür haben wir ein Konzept vorgestellt, dass wir nur ein Sendersatellit haben und 3 bis 4 anderen, die nur empfangen, die Signals, quasi die Echos von den gesendeten Radarpools.
Wie vorhin gesagt, müssen diese Empfängersatelliten auch gar nicht senden.
Sondern fängt man die Signale und diese Satelliten, die nur empfangen, sind sehr klein, sehr einfach, verbrauchen kaum Strom und dadurch sind die extrem günstig.
Da die Daten nicht überall gleichzeitig in Echtzeit aufgenommen werden können, bleibt die Frage, wie wird eigentlich entschieden, wer wann das Recht auf Daten hat?
Es gibt so eine Missionsplanung, die besteht aus 2 Komponenten. Die langfristige Planung, das macht man dann über 6 Monate oder ein Jahr, wenn man den Anspruch hat, die Erde global abzubilden. Und die kurzfristige Missionsplanung, das macht man nach Bedarf, wenn eine Katastrophe vorkommt oder ein Nutzer mit sehr hoher Priorität, dann kann man kurzfristig innerhalb von Stunden dann die Aufnahme planen und die Bilder fast in Echtzeit liefern.
Na, Daten? Da ahnt ihr doch schon wieder, was wir jetzt fragen, nämlich, wie kommen die Daten eigentlich zu uns?
Während des Radarbetriebs werden Pulse gesendet mit sehr hoher Frequenz, also pro Sekunde mehrere tausend Pulse. Die werden von der Erde reflektiert und empfangen von den Satelliten. Und wenn dieser Bedarf da ist, dass die Bilder in Echtzeit zur Verfügung stehen, dann findet eine Übertragung von diesen Daten zu einer Bodenstation auf der Erde. Wir verfügen über diverse Bodenstationen in Deutschland, in Neustrelitz, aber auch in Schweden und Kanada, sodass wir auch verteilt über Erde dann diese Daten übertragen können.
Von dort laufen die Daten in der Regel per Glasfaser zu den Nutzern, aber manche haben auch eigene Empfangsstationen.
Über eine Fiberverbindung werden diese Daten zu den jeweiligen Nutzer weitergeleitet. Wir haben auch die Direktempfangsstationen von Nutzer. Nutzer können auch eine Empfangsstation kaufen. Das sind Antennen mit 7 bis 11 Meter Größe, so dass, wenn der Satellit vorbeifliegt, werden die Daten direkt zu den Nutzer übertragen und dann hat er seine Daten vor Ort, die er dann verwenden kann.
Es gibt immerhin
über 6000 Wissenschaftler weltweit, die dann diese Daten beziehen und durch die hohe Auflösung vom Terrasar und NNX werden diese Daten vor der Verteilung genau angeschaut, an wen die Daten gehen und für welchen Zweck. Dafür gibt es dann eine Lizenzvereinbarung mit den jeweiligen Nutzer. Das Ganze wird durch den nationalen Datensicherheitsgesetz, also für Satelliten, Satellitendatensicherheitsgesetz kontrolliert und nach einer erfolgreichen Prüfung bekommen die Wissenschaftler diese Daten.
Ähnlich ist es bei der kommerziellen Nutzung.
Die Firma Airbus in Deutschland hatte die exklusive Rechte für die Kommerzialisierung der Daten, dadurch, dass diese Mission in ein Public-Private Partnership zustande kamen. Und auch für hochheitliche Aufgaben gibt es auch eine Prüfung, so dass auch hier die Nutzung dieser Daten mit einer Lizenzvereinbarung bekommen können.
Wann soll es denn nun losgehen mit den präziseren und aktuelleren Daten? Man startet
dieses Jahr mit einer Phase 0, das ist so quasi die Machbarkeitsphase, Phase 0, Phase A Studie für dieses neue Konzept, was wir aus MIROSAR bezeichnen.
SAR steht dabei übrigens für
das spezielle Radar, was wir im Weltall verwenden, um diese sehr hohe Genauigkeit zu erreichen. Und MIROR ist wie ein Spiegel, also Spiegelradar, das ist so quasi, wie wir das neue Konzept bezeichnet haben, dadurch, dass die Empfangssatelliten die Daten zurück zu den Hauptsatellit zurücksenden.
Wenn alles gut läuft, würden
in 5 Jahren dann quasi die Satelliten in All sein und mit der Neuaufnahme der Daten starten.
Klar ist,
in der Zukunft wird diese Anforderung an Genauigkeit steigern. Und dann denkt man an Missionen mit noch weiteren Begleitsatelliten, Empfängersatelliten, größere Formationen und auch neue Techniken, die man dann implementieren kann. Andere Frequenzen auch, nicht nur das X-Band wie Terrasar und Antenix. Man kann andere Frequenzen verwenden.
Und wofür zum Beispiel?
Mehr Informationen vom Wälder, vom Regenwälder oder vom Eiskappen zu bekommen und diese bessere Verständnis von Degradation oder Generation von den Wäldern zu erhalten oder besser vorherzusehen, wie die Eisschmelzen in Zukunft aussehen werden.
So hat man durch die aktuellen Bilder erst vor kurzem herausgefunden, dass auch
kleinskalige Abholzungen in Größe von 2 Fußballfeldern schon einen sehr großen Einfluss haben in der Degradation von den tropischen Wald. Also dann nicht nur diese großskalige Abholzung, was natürlich viel Biomasse dann wegnimmt, aber diese kleinskalig führt dazu, dass große Bereiche von den Wäldern dann darunter leiden, durch diese regionale klimatische Veränderung.
Das Entscheidende für solche Erkenntnisse ist, dass man
in den Wald hineinschaut. Und das kann man nur mit Radarwellen, also die optischen Daten gucken nur die Krone von dem Wald, aber wissen nicht genau, was passiert in den Wald hinein. Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von Radardaten.
Alberto Morera hat dafür ein schönes Bild.
Wie bei einem Arzt, wenn er nicht weiß genau, was einer hat, dann sagt er, okay, dann machen wir eine Tomografie, dann weiß er, aha, da ist was. Genauso diese Erkenntnisse brauchen wir auch aus den Radardaten und jedes Jahr werden wir mit der Verbesserung der Fernerkundungsdaten neue Erkenntnisse bekommen.
Damit ist klar, wie hilfreich die Daten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei langfristigen Klimaproblemen sind. Aber es gibt auch Daten, die bei ganz akuten Katastrophen helfen können. Dazu gehören die Daten der Mission NMAP. Saskia Förster vom GFZ Potsdam.
NMAP macht besonders, dass er einen Sensor an Bord hat, der eine sehr hohe spektrale Auflösung hat. Wir haben schon seit Jahrzehnten im Labor Spektrometer, die also genau Materialien charakterisieren können an den antispektralen Eigenschaften. Und jetzt ist das ein Spektrometer, was eben im All fliegt.
Was bringt diese hohe spektrale Auflösung?
Dass man ganz genau die stoffliche Zusammensetzung von Oberflächen bestimmen kann. Also zum einen von Vegetation, von Böden, von Gewässern, aber auch von künstlichen Oberflächen, zum Beispiel auch von Verschmutzung. Und man kann relativ gut quantifizieren damit.
Aber NMAP hilft nicht nur bei Langzeitbeobachtungen.
Das große Plus der Fernerkundung ist, dass es in Regionen gucken kann, die oftmals auch nicht so leicht zugänglich sind und dass sie ein großes Bild der Erdoberfläche, einen großen Ausschnitt der Erdoberfläche zur gleichen Zeit erlaubt. Und oftmals weiß man nicht, was man da am Boden hat. Also gerade im Fall von Umweltverschmutzung, von Katastrophenfällen, Ölverschmutzung, was auch immer, weiß man nicht immer genau, was da am Boden gerade sich befindet. Und für solche Fälle ist es natürlich hilfreich, da mit einer spektralen Lupe drauf zu schauen und zu sagen, das ist der Stoff oder der Stoff.
Und bestimmt hilft es auch, wenn man konkrete Bilder zu den Umweltveränderungen hat.
Definitiv. Also der Mensch ist sehr visuell ausgelegt, denke ich auch. Das war auch mein Ansatzpunkt. Ich bin früher schon als Kind gerne überall hochgestiegen, habe runtergeguckt auf Kirchtürme, auf Berge, wollte schon immer von oben schauen, kam so quasi zur Fernerkundung und finde es immer noch faszinierend, jeden Tag. Und ich denke, dass es vielen so geht. Also man erkennt einfach von oben viel mehr Zusammenhänge. Man erkennt, wo beispielsweise das große Waldsterben ist ja jetzt ein Thema, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weltweit. Und das erkennt man natürlich in der flächenhaften Ausprägung viel deutlicher von oben. Mit Hyperspektraldaten nochmal erkennt man besonders auch schon die Anfänge. Also wenn Bäume geschädigt sind, aber man die vor Ort noch gar nicht zur Schädigung erkennen kann, weil wir mit Nmap nicht nur im visuellen Bereich schauen, sondern auch darüber hinaus in den infraroten Bereich, wo eben auch viele Informationen transportiert werden.
Wie es immer so ist, Ideen, was es noch geben könnte, haben die Forscherinnen und Forscher sehr viele.
Da gibt es heute sozusagen Arbeitspferde, die fliegen. Und trotzdem gibt es natürlich da noch viele Wünsche. Wir haben jetzt gerade in Deutschland Nmap gestartet, am 1. April, ein sogenannter hyperspektraler Sensor. Der Vorteil ist, dass man das Spektrum des Lichts nicht in relativ wenigen einfachen Portionen sozusagen sammelt, sondern man kann sehr fein aufgelöst über den ganzen Spektralbereich pro Bildpunkt Messungen angucken. Das Instrument ist gerade in der sogenannten Commissioning Phase, das heißt, es wird dort alles eingestellt, wie dann der spätere operative Betrieb sein wird und man lernt noch aus dem Verhalten des Instruments so und dann wäre es möglich, wirklich hochspektral jeden Punkt anzugucken. Und das ist aber in dem aktuellen Layout auch ein Vorgängersystem, denn es ist noch experimentell. Es ist einfach von der örtlichen Verfügbarkeit und von der zeitlichen Verfügbarkeit nicht so, wie wir das später haben wollen, wenn wir das wirklich operativ begleiten. Dann braucht man vielleicht 2, 3 oder 4 solcher Systeme, die mit hoher Auflösung und noch mehr Kapazität fliegen. Also da wird es eine technologische Weiterentwicklung geben. Und im Radarbereich ganz klar. Im Radarbereich ist es so, aufgrund technologischer Randbedingungen fliegen wir heute vor allem Instrumente, die in einem Frequenzspektrum arbeiten. Also sehr bekannt sind die X-Band-Wellenlängen oder das C-Band, was seit vielen Jahren geflogen wird, auch von der ESA. Aber eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht würde man sich ein multifrequentes Radarsystem wünschen. Das ist genauso wie im optischen Bereich. Ich würde nicht sagen, ich will jetzt nur X-Band. Nee, ich will natürlich X-Band, C-Band, P-Band, L-Band, alles zusammen auf einen Schlag. Dann habe ich eine maximal informative Beschreibung der Erdoberfläche und der physikalischen Zusammenhänge. Und das ist noch Zukunftsmusik.
Künstliche Intelligenz spielt ebenfalls eine Rolle.
Also diese großen Datenmengen, die wir momentan generieren, heute schon, und die werden in Zukunft noch wachsen, in Verbindung mit den Auswertetechnologien, die wir haben über maschinelles Lernen, über die ganze KI-Technologie. Das ist unglaublich, was sich da entwickelt hat in den letzten 5, 6 Jahren. Und das wird so weitergehen. Das heißt, wir können extrem große Datenbestände vollautomatisch auswerten. Und wir haben heute auch die Zugangswege auf Cloud-Rechnersysteme, wo wir nicht mehr sozusagen zu Hause irgendwie ein Rechnersystem brauchen, auf dem wir Auswertung machen, sondern wir entwickeln nur noch unsere Algorithmen, also nur noch in Anführungszeichen, und schicken dann die Algorithmen in die Cloud auf ein großes System und können dort global Produkte und Erkenntnisse rechnen. Auch die Einzelperson kann das. Also das ist auch eine Art Demokratisierung von Wissenschaft.
Wenn ihr das nächste Mal wieder in einer Karten-App kleben bleibt an den tollen Satellitenbildern oder wenn ihr an GeoGuessr verzweifelt, denkt kurz daran, was alles dahinter steckt. Zum Beispiel Satelliten, die seit 15 Jahren im Formationsflug die Erde vermessen. Und Forschende, die sich forsch dran machen, dass das alles noch präziser, lückenloser und günstiger wird. Mirasar ist erst der Anfang. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.